immer große Menschen hier. Ja, hi. Schön, wieder bei euch zu sein. Genau, es ist so ein Stück weit Familie hier und ein Stück weit immer noch zu Hause. Es gibt so ein paar Orte, wo man immer das gleiche Gefühl hat, wenn man da einen Ortseingang reinfährt. Da gehört ihr zu, da gehört Wiedenes zu und Bielefeld gehört da auch zu, Wuppertal inzwischen auch. So ein bisschen rumgekommen, nicht viel, aber ein bisschen, aber immer wieder schön, hier zu sein. Vielleicht so ein paar Informationen oder ein paar Gedanken am Anfang, bevor wir in die Predigt einsteigen. Habt ihr schon aus Wiedenes gehört, wie es denen so geht? Ihr habt da wahrscheinlich auch Briefe gekriegt letztes Jahr, dass es ihnen finanziell nicht gut ging. Und ich war gestern da und die Zahlen sind noch nicht ganz sauber. Man muss sie rechnen noch ein bisschen, aber die schwarze Null steht. Also sie haben im Dezember fast 1 Million an Spenden dann noch sammeln dürfen oder Gott hat das geschenkt. Das ist wirklich enorm, hat man kaum mit gerechnet. Und immer wieder schenkt Gott auch in Wiedenest genug. Also auch da viel Grund zu danken. Da war ich das Wochenende und dann darf ich auch liebe Grüße sagen, liebe Grüße von Katrin, die ist ein bisschen angeschlagen, ist deswegen zu Hause geblieben mit den Kindern. Genau. Von uns aus Wuppertal, wir haben vor einer Woche am Freitag, am 2.2., auf den Tag genau das 15-jährige Jubiläum der Kindertafel gefeiert. Das ist am 2.2. vor 15 Jahren ist die gestartet und wir feiern zeitgleich auch 10 Jahre Sternpunkt. Das ist unser Jubiläumsjahr und wir haben eingeladen gehabt, so Förderer, Spender, die Mitarbeiter und haben eine Gala gehabt und das war echt beeindruckend, das muss man sagen. Also wir haben Judy Bailey da gehabt, inspiriert durch euch. Wir wollten einen musikalischen und eine Untermalung haben und haben so ein bisschen gesucht und von einigen Künstlern keine Rückmeldung bekommen und wollten jetzt aber auch niemanden irgendwie einladen, der irgendwie aus München kommt oder aus Berlin oder so und das ist ja auch alles irgendwie Kosten und dann für ein paar Stunden oder 2 Stunden an einer Gala teilzunehmen und Judy Bailey Niederrhein, haben wir gedacht, laden wir die mal ein, ohne so recht zu wissen, ich kenne sie noch von Jesus in My House, ja, 1996 in Dresden so, das ist so meine Erinnerung an Judy Bailey war super damals, aber da war ich halt auch irgendwie 18 und wusste jetzt nicht so, was uns da erwartet und es war die perfekte Mischung. Man muss es wirklich sagen, es war ein Gottesgeschenk, Judy Bailey da zu haben. Mit ihrer entspannten, fröhlichen Art hat sie die 85- und 80-jährigen Stiftungsvorsitzenden zum Stehen und Tanzen gebracht, Rasseln in der Hand gehabt und haben mitgesungen. Es war wirklich super und sie hat somit die Stimmung gesetzt, dass alle etwas entspannter waren. Ja, also da war halt unser Bundestagsabgeordneter Helge Lind war da, der Landtagsabgeordnete Josef Neumann und der Bezirksbürgermeister und der Stadtbürgermeister. Sie waren alle da und alle wollten natürlich auch ein Grußwort sagen. Aber dadurch, dass die Stimmung etwas entspannter war, weil Judy Bailey Stimmung gemacht hat, waren die auch alle entspannter und haben wirklich, also es war wirklich beeindruckend. Der Udo, unser erster Vorsitzender Udo Schemann hat so einen kurzen Vortrag gehalten, Viertelstunde, 20 Minuten und hat sich ganz stark an unserem Leitbibeltext Suche der Stadt Bestes entlang gehangelt. Und dann kommt der Bezirksbürgermeister, Herr Brotmann, nach vorne, liest ab, also der war vorbereitet, der hat jetzt nicht irgendwie eine freie Rede gehalten, liest ab und der hat sich exakt darauf vorbereitet, als Bezirksbürgermeister. Ihr mit eurem Prophetenwort, Suche der Stadt Bestes, wie ihr das umsetzt, ja, und sowas alles. Also der hat eine kleine Predigt gehalten, ohne dass er tatsächlich irgendwie, also der ist schon gläubig bestimmt, ist in der Kirche und so, also wollen wir ihm gar nicht absprechen, aber hat eine kleine Predigt gehalten. Dann fand ich es sehr beeindruckend, unser Bundestagsabgeordneter der SPD, der Helge Lind, war da, kam direkt aus Berlin, haben da den neuen Haushalt beschlossen, kam dann direkt zu uns und das war ihm ganz wichtig, eigentlich war er nicht vorgesehen für ein Grußwort, aber es war ihm wirklich wichtig, noch was zu sagen und sagte, im September hatte die SPD ein paar Entscheidungen getroffen, auch wegen Flüchtlingsströme und also Migration und was alles. Und da ist ihm persönlich einiges um die Ohren gehauen worden. Er setzt sich sehr für Migranten ein, für Geflüchtete ein. Und da wurde ihm ziemlich einiges um die Ohren gehauen. Und er war frustriert von der Arbeit in Berlin und war nicht so gut drauf. Und wir hatten einen Vorwinkeltag und er ging niedergeschlagen über diesen Vorwinkeltag, ging an unserem Stand vorbei und Udo sah ihm, wie er vorbeiging und ging zu ihm hin und sagte, Helge Lind, Herr Lind, wir wollen, dass Sie wissen, wir beten für Sie. Und das war für ihn in dieser Situation. Er stand auf der Bühne und sagte, im wahrsten Sinne, Gott sei Dank, bin ich bei euch vorbeigegangen und Udo hat mir das gesagt. Das hat ihm so gut getan, das war ihm so wichtig, so bedeutsam, dass da Menschen sind, die an ihn denken, die für ihn beten. Und es war ihm wichtig, das zu erzählen. Also es war eine missionale, vielleicht sogar ein bisschen evangelistische Veranstaltung. Und wir waren sehr dankbar über den Zuspruch, den wir bekommen haben, aber auch über 15 Jahre, 10 Jahre Gottes Treue, Gottes Segen in Wuppertal. Und im Prinzip sind wir damit schon in dem Thema drin. Mir geht es heute um die Mission Gottes. Ein bisschen inspiriert durch die Allianz Gebetswoche. Ich weiß nicht, ob die hier vorgekommen ist. Wir haben es in Wuppertal auch nur sehr klein mit der Freien Gemeinde und mit der Brüdergemeinde, mit der Christusgemeinde, Christusfromgemeinde haben wir zwei Veranstaltungen zusammen gehabt, beziehungsweise drei Veranstaltungen zusammen gehabt. Und das Thema war Vision for Mission. Und das hat mich nochmal darüber inspiriert, darüber nachzudenken, Gottes Mission mit dieser Welt, der Missionsauftrag, ja, wie er in der Bibel genannt wird. Das ist noch die falsche. Ist auch schön, passt auch gut. Da ist er, der suchende Gott. Der Missionsauftrag, ja, wie er uns in der Bibel gesagt wird von Jesus nach Tod und Auferstehung vor der Himmelfahrt, wo er seine Jünger nochmal beisammen hat, nochmal mit ihnen redet, gibt er ihnen diese wichtigen Gedanken mit und diesen wichtigen Auftrag mit und sagt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht sie Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wir sind also beauftragt. Wir haben den Auftrag des Sohn Gottes, Gottes Sohns, diese Welt mit seiner Liebe bekannt zu machen. Und das kann man ja sehr unterschiedlich machen. Ich musste, also Papa erzählt wieder von früher, kurz nach dem Krieg in Bielefeld, in meiner Jugendzeit, das war schon ein bisschen länger, aber Gott sei Dank habe ich das ja nicht mitbekommen, aber von früher Jugendlicher, bestimmt habe ich die Geschichten auch schon dem einen oder anderen oder in der Predigt mal erzählt, haltet das nochmal bitte aus, in meiner russlanddeutschen Gemeinde, Heimatgemeinde, wir haben den Missionsauftrag ernst genommen, weil er ein Auftrag war. Ja, wir haben es ernst genommen. Wenigstens dann und wann haben wir das wirklich ernst genommen. Und wenn wir es dann mal ernst genommen haben, dann haben wir uns eine Gitarre geschnappt, sind mit einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Leuten in die Stadt in Bielefeld gegangen, haben dann da einen kleinen Tisch aufgebaut, haben die Gitarre rausgeholt und haben mehr schlecht als recht Lieder gesungen. Und dann hatten wir Traktate dabei, so hießen Flyer, hießen früher Traktate, haben die dann an die Leute verteilt, die meistens plötzlich in ihrem Weg einen Bogen gemacht haben, aber sie sind uns nicht entkommen. Und ich war einer derjenigen, die, wenn es darum ging, also singen konnte ich eh nicht, deswegen haben meistens die anderen dafür gesorgt, dass ich eh in zweiter Reihe stehe, aber auch beim Traktate verteilen war ich jemand, der gerne alle anderen vorgelassen hat. Und so ging es aber allen. Meistens hatten wir nur einen dabei, der richtig, richtig Spaß daran hatte, Traktate zu verteilen. Ja, und dann hat man sich auch so, man hat dann so ein bisschen alibimäßig so ein bisschen geguckt, aber wo man eigentlich sein wollte, war ja nicht in der Innenstadt mit Traktaten, sondern eigentlich mit einem 50-D-Mark-Schein im Laden drin, um den auszugeben. Dass wir davor standen und Traktate verteilt haben und Lieder gesungen haben, das haben wir gemacht, weil da ein Auftrag war und weil wir gehorsam sein wollten. Weil Gehorsam ein großer Wert war und ist, und gerade in den russlanddeutschen Gemeinden, ich weiß nicht, wie es in der Brüderbewegung war, sicherlich auch, ein großer Wert. Also hat man es einfach gemacht. Und dann hat man so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal. Ich weiß auch die Geschichten aus Heiligenhaus, dann in die Aula oder bei uns in Bielefeld in die Oetkerhalle und dann irgendwann auch in die Stadthalle, einen Evangelisten eingeladen. Dann war es meistens Wilhelm Pahls damals, der war sehr beliebt bei den Russlanddeutschen, hat man ihn eingeladen. Und dann strömten alle Christen Bielefelds in die Oetkerhalle. Und ich als Kind fand das wirklich immer super. Ich habe da nur positive Erinnerungen dran, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie ich mit meinen Freunden durch die Oetkerhalle, durch die vielen Gänge gepäst bin, wir Fang gespielt haben, weil wir es einfach genossen haben, einander zu treffen unter der Woche oder am Sonntag oder am Wochenende, lange aufzubleiben, weil die Veranstaltung heute am Abend und dann mussten die Kinder mit und durften lange wach bleiben, also war man bis 10, bis 11 irgendwo unterwegs und das fand ich super. Von der Veranstaltung habe ich allerdings wenig mitbekommen. Aber man hat sie regelmäßig gemacht, weil das war wie man dem Missionsauftrag gerecht werden wollte, weil man war gehorsam. Und da ist natürlich jetzt auch vieles überspitzt und überzogen, aber es war die Art und Weise, wie wir als Gemeinde, und da nehme ich mich gar nicht mit raus, auf diesen Auftrag reagiert haben, vor allen Dingen mit Gehorsam. Ich glaube aber, dass alleine Gehorsam, ich will den Wert nicht schlecht reden, versteht mich nicht falsch, aber allein genommen Gehorsam eine schlechte Basis sind, um dem Missionsauftrag gerecht zu werden. Ich glaube, was dazu kommen muss, damit es nicht nur ein Zwang ist, nicht nur ein innerliches Unruhigsein und vielleicht auch ein bisschen kreativer wird, ist die Liebe, womit wir bei der Jahreslosung sind. Ja, ich glaube, auch die habe ich als Folie mitgebracht. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich glaube, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dass wir den Missionsauftrag ernst nehmen und dass wir mit Liebe in diese Welt hineingehen, dann haben wir, glaube ich, ein gutes Fundament, um dem Missionsauftrag gerecht zu werden. In welcher Form dann auch immer. Ja, überraschenderweise merken wir, es gibt tatsächlich mehrere Formen als Traktate verteilen und eine Großveranstaltung zu machen, um evangelistisch, missionarisch, missional in dieser Welt unterwegs zu sein. In seiner gesamten Bandbreite, aber in allem, egal was wir tun, egal wie wir es machen, egal wie wir es anstellen wollen, glaube ich, brauchen wir in der Grundmotivation Liebe. Weil Gott liebt. Weil Gott in seinem Wesen, der Vater in seinem Wesen, Liebe ist und aus Liebe den Menschen sucht. Und diese suchende Liebe, die gipfelt in Jesus Christus, hat aber mit Jesus Christus nicht angefangen, sondern die suchende Liebe Gottes sucht den Menschen seit der Trennung, seit dem Sündenfall. Gott sucht den Menschen aus Liebe. Er hat ihn geschaffen, so lesen wir es in den Schöpfungsbericht. Er schuf den Menschen, er gibt ihm Wert. Er sagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe in der Schöpfung mit den Menschen. Es ist sehr gut. Er gibt den Menschen einen Auftrag. Hier, da ist der Garten. Kümmere dich darum. Er nimmt ihn mit hinein in die Kommunikation. Er redet mit ihnen, er spricht ihn an. Und dann löst sich der Mensch aus eigenem Antrieb aus dieser intimen Gottesbeziehung heraus. Die Bibel beschreibt es dann mit diesem Baum, der in diesem Garten ist und Gott sagt, überall, alles könnt ihr genießen und essen, alles ist gut, aber dieser Baum, da ist nichts vom, aber der Mensch tut es trotzdem und mit dem Essen von diesem Baum erkennt der Mensch, er erkennt sich selbst, er erkennt, was er Böses getan hat, er schämt sich dafür, was er getan hat, er versteckt sich vor Gott, der immer mal wieder durch diesen Garten gewandelt wird, so wird es uns beschrieben in dem Text in 1., 2. Mose und auch darüber hinaus in der Sündenfallgeschichte, versteckt sich vor Gott und Gott geht durch diesen Garten und sagt dann dieses Grundwort, das sich durchzieht in unterschiedlichsten Formen durch die gesamte Bibel hindurch. Mensch, wo bist du? Das ist der Antrieb Gottes, seitdem der Mensch sich aus der Beziehung zu Gott gelöst hat. Mensch, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Die Suche hört da nicht auf. Ich highlighte nur ein paar Stellen. Wir könnten jetzt das Alte Testament bis in zur Geburt Jesus durchgehen und wir würden überall die Suche Gottes nach dem Menschen finden. Aber die Suche Gottes wird nochmal herausgestellt, als Gott dann Abraham beruft und ihn aussendet. Und er legt diese Suche in diese Berufung mit hinein und sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In der Aussendung Abrahams, mit dem Gott einen Plan der Rettung anstößt, hat er in dieser einen Ehe, in dieser einen Person mit Ehefrau und Familie, die dann ausgehen, beziehungsweise erst noch Familie werden müssen, hat er schon alle Menschen im Blick. Da ist nicht nur Abraham, sondern er hat alle Menschen im Blick. Gott sucht den Menschen von Anbeginn an. Gott sucht den Menschen, als er dann Israel, also Abrahams Familie, Abraham kriegt Kinder, daraus wird mit der Zeit wird daraus eine Großfamilie und diese Großfamilie flüchtet irgendwann nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Im ganzen Gebiet gab es eine Hungersnot, Ägypten ging es aber gut und die Familie flüchtet dorthin und lebt dann dort in Ägypten und wird immer größer, wird zu einem Volk. Die Ägypter sehen das, da ist ja jetzt plötzlich ein Volk unter uns und das ist eine Gefahr, die könnten gefährlich für uns werden. Sie unterdrücken das Volk Israel, sie machen sie zu Sklaven, sie müssen Sklavendienste verrichten und Gott befreit Israel aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei. Wundersam führt er sie hinaus und führt sie an den Berg Sinai und geht dort einen Bund mit Israel ein und sagt, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und in diesem Bund sind wieder alle Menschen mit angelegt. Ihr werdet ihr nun auf meine Stimme hören oder meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. So wie Mose, so wie Josua und andere Priester waren, die zwischen Volk und Gott standen, die zwischen Gott und dem Volk vermittelt haben, so soll Israel ein Volk sein, das zwischen Gott und den anderen Völkern vermittelt. An Israel soll der liebende Gott, der suchende Gott sichtbar werden für alle anderen Nationen drumherum. Und in der Blütezeit unter David passiert auch genau das. Die Menschen sehen an Israel, da ist der liebende Gott, den Israel anbietet und strömen nach Israel, dass das Volk, das Reich wächst von David. Also Gott sucht den Menschen. Gott liebt den Menschen. Gottes Mission ist, den Menschen zu finden, weil er ihn liebt. Weil er ihn geschaffen hat, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und weil ihm etwas fehlt. Weil ihm der Mensch fehlt. Deswegen sucht er ihn, um ihn zu retten. Nur ein kurzer Abstecher in die Propheten hinein. Dass gerade bei Hosea, auch bei anderen, merken wir, dass Gott nicht einfach nur den Menschen isoliert. Also praktisch seine Seele, wenn man so will, wie man das gerne mal früher dann auch gesagt hat, Gott will die Seele retten, also nur einen Teil des Menschen irgendwie retten aus dem Bösen heraus, sondern Gott hat den gesamten Menschen im Blick in seiner Suche. Er will ihn nicht nur als Teil rausnehmen aus dieser Welt, sondern er will auch, dass der Mensch in einem gesunden Umfeld lebt. Und das sollte Israel schaffen. Das sollte Israel ein Vorbild drin sein, dass ein gesundes Umfeld, ein Shalom im Volk ist, wo jeder in guten Beziehung zueinander ist, wo sich alle um alle kümmern. Und weil das aber nicht so gewesen ist, schickt Gott immer wieder Propheten und Hosea sagt dann, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ja, und geht dann sogar weiter, dass er sagt, eure Brandopfer stinken zum Himmel. Euer Gottesdienst stinkt zum Himmel, weil Ungerechtigkeit unter euch ist. Weil ihr euch nicht kümmert um die Witwen, weil ihr euch nicht kümmert um die Armen, weil ihr ungerecht lebt, weil die Reichen immer reicher werden und andere fallen hinten rüber. Weil ihr ungerecht lebt. Kommt Strafe über euch, was auch immer, oder kann Strafe über euch kommen, wird Strafe angedroht. Also kehrt um, lebt gerecht, schafft ein Umfeld, in dem es jedem gut geht. Gott sucht den Menschen, er liebt den Menschen und er will, dass es dem Menschen gut geht und dass wir gut miteinander unterwegs sind. Und dann kommen wir, oh, da habe ich mich irgendwo verschrieben, sorry. Dann kommen wir zu Jesus und wie ich das eben so sagte, in Jesus gipfelt die suchende Liebe Gottes nach dem Menschen, aber sie hört nicht auf. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In Jesus gibt Gott sich selbst aus Liebe, um den Menschen zu finden und ihn zu retten. Und mit Jesus findet die Suche den Höhepunkt, dass von Gottes Seite aus nun alles getan ist, dass der Mensch wieder in Beziehung mit Gott leben kann. Durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung besiegt Jesus alle Schuld, alle Sünde, alles Vergehen und er besiegt den Tod in seiner Auferstehung, sodass wir in einer neuen Beziehung, in einer ewigen Beziehung zu diesem Gott leben können. In Jesus findet sie den Höhepunkt, weil Jesus das Feld bereitet. Von Gottes Seite ist alles getan. Gott hat alles getan, um den Menschen zu finden. Die Frage ist nun, wie das eben in dem Text war, wollen wir uns finden lassen? Wo führt unsere Suche nach Gott hin? Was ist unsere Antwort auf die liebende Suche Gottes nach uns? Gottes Mission ist es, den Menschen zu finden. In Jesus Christus hat er es vollbracht, hat er es getan. Was ist unsere Antwort? Kleiner Einschub. Wenn du merkst, dass in deinem Leben immer mal wieder Gott irgendwo an irgendwelchen Stellen angeklopft hat, du merkst, Gottes Suche nach dir findet Anklang und du willst dich finden lassen, weißt aber nicht so genau, wie das funktionieren soll, dann frag nach. Bleib damit nicht alleine. Komm nach dem Gottesdienst meinetwegen hier an den Tisch, ich bleibe noch ein paar Minuten da, sprich irgendjemand aus der Gemeinde an oder mit dem du hergekommen bist, dem du vertraust, sprech an und frag, wie kann das funktionieren? Stell deine Fragen, die du da vielleicht damit hast, bleib damit nicht alleine. Lass dich finden, wenn das in dir Anklang findet. Gott hat dich gefunden, er hat dich gesucht. Wie ist deine Antwort auf diese Suche? Die Mission Gottes ist, dass der Vater, dass Gott die Menschen sucht. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Teil dieser Mission Gottes werden wollen, wenn wir den Auftrag, diese Welt mit der Liebe Gottes bekannt zu machen, wenn wir dem gerecht werden wollen, brauchen wir dieselbe Motivation, die Gott auch hat, nämlich Liebe. Und damit ergeht an uns die Frage, wenn Gott die Welt liebt, was liebst du an der Welt? Was liebe ich in dieser Welt? Zu sagen, was mich nervt, da bin ich ganz schnell dabei. Als kritischer Mensch, der ich bin, der auch schnell mal genervt ist, kann ich sofort sagen, was mich nervt, was mich stört. Da kann ich auch ganz schnell vom Menschenfreund zu Menschenfeind werden. Ja, also manchmal könnte ich wirklich irgendwo im Hinterland leben, so ganz alleine mit der Familie, da nerven mich alle. Da brauche ich keine anderen Menschen. Aber zu sagen, was liebe ich in dieser Welt? Wo sind die Spuren Gottes in dieser Welt, seiner Suche, wo ich sage, da will ich mit dabei sein. Da will ich mich mit hineingeben in diese Suche. Da sind die Menschen, die mir wichtig sind, deren Antwort auf diese Suche noch nicht gegeben worden ist. Und weil ich sie liebe, weil ich diese Welt liebe, weil mir diese Menschen wichtig sind, weil mir diese Menschengruppe wichtig sind, werde ich Teil von dieser Suche, gebe ich mich mit hinein und will auf den hinweisen, der alles getan hat, damit wir uns finden lassen können, dass wir diese Antwort geben können. Aber wir werden nicht authentisch und ernsthaft in diese Welt hineingehen können, wenn wir alles doof finden, was in dieser Welt ist. In dieser Welt ist ziemlich viel doof. Das ist ja unbestritten. Ja, mein Gemeindehintergrund kommt aus einer ganz starken Abgrenzung zur Welt. Die Welt war das Böse, die Gemeinde das Heilige. Deswegen hat sich der gesamte Lebensmittelpunkt um die Gemeinde geschart und man tat nur das Nötigste, was in dieser Welt war. Arbeiten, zur Schule gehen, das, was man halt musste. Aber eigentlich war der Lebensmittelpunkt Gemeinde und Welt war das Böse. Aber Gott liebt diese Welt. Er liebt nicht das System der Welt, die Ungerechtigkeit, den Krieg, die Gewalt, die Sünde, das Versagen, den Missbrauch, den Schmerz, den Streit, all das liebt er nicht. Das will er ja retten, dafür ist er gestorben. Aber er liebt die Menschen. Seien sie noch so böse, haben sie sich noch so sehr von ihm abgewandt, er ist gekommen, um diese Menschen zu retten. Und wenn wir nur aus der Abgrenzung leben, werden wir nicht einladen können zu einem liebenden Gott. Wir brauchen die Zuwendung zu den Menschen, dass sie willkommen sind in unserer Mitte, dass sie sich wohlfühlen bei uns, dass wir sie nicht auf ihren Makel reduzieren, sondern sie annehmen, wie sie sind, weil wir angenommen worden sind. Tobias Feix, man kann zu ihm stehen, wie er will, hat in dem Text zur Jahreslosung hat er einen sehr guten Maßstab für Liebe genannt. Er sagt, wenn wir messen wollen, ob wir liebevoll sind, ob wir als Einzelne oder als Gemeinde liebevoll sind, gibt es einen herausragend guten Maßstab und der hat mich wirklich herausgefordert. Einen wirklich guten Maßstab, das zu testen. Er sagt, wenn wir also wissen wollen, wo wir geistlich stehen und wie es um die Liebe bei uns bestellt ist, dann schauen wir auf die Menschen um uns herum. Entwickeln sie sich in meiner Gegenwart weiter? Wachsen sie? Blühen sie auf? Dies ist der ultimative Liebestest, besonders bei Menschen, die wir kennen und die uns kennen. Schaffen wir in Gemeinde, schaffen wir in unseren Familien, schaffen wir in unserem Umfeld eine Atmosphäre, wo Menschen aufblühen, wo Menschen Annahme finden, wo Menschen Vergebung finden. Blühen Menschen bei uns auf? Das hat mich enorm herausgefordert. Und ich habe mir vorgenommen, das zum Maßstab für mein Leben selbst, für Kirche nebenan, aber auch für Sternpunkt und Kindertafel zu machen. Gelingt es uns, dass die Menschen, die in unserem Dunstkreis sind, die Teil unserer Angebote werden, die drumherum sind, in den Familien, in den Nachbarschaften, gelingt es uns, dass diese Menschen aufblühen, dass es ihnen dadurch, dass wir da sind, dass wir mit ihnen unterwegs sind, dass es ihnen dadurch besser geht. Und ich merke, da habe ich noch eine Strecke zu laufen. Da haben wir noch eine Strecke zu laufen. So schnell kreisen wir uns um uns selbst. So schnell nimmt uns der Alltag und der Stress gefangen. So schnell kämpfen wir mit uns selbst. Und verlieren dadurch diese Atmosphäre der Liebe, die der Geist ausströmt, der in uns ist. Da, wo wir Gemeinschaft leben, da, wo wir miteinander liebevoll unterwegs sind, wird das ausdunsten in diese Gesellschaft hinein. Und Menschen werden das spüren und gerne da sein. Aber so schnell wird das zugeschüttet durch das, was so menschlich ist. Und wir brauchen es immer wieder, dass wir uns darum bemühen, dass wir uns um Einheit bemühen, um Liebe bemühen in unserer Gemeinschaft. Das ist für uns in Vorwinkel, ist das so ein großer Wert. Wir haben uns von vornherein gesagt, wir sind nicht, habe ich tausendmal gesagt, wir sind nicht Gottes Ackergäule oder Gottes Lastnutztiere. Dafür sind wir nicht geschaffen worden. Wir sind geschaffen als Söhne und Töchter Gottes. Wir sind geschaffen worden in eine Familie hinein. Also wollen wir Gemeinschaft leben. Wir wollen uns über Gemeinschaft definieren. Wir wollen eine Glaubensgemeinschaft sein, eine Dienstgemeinschaft sein und eine Lebensgemeinschaft sein. Wisst ihr, wie schnell das verloren geht, wenn man das nicht will? Wenn man das nicht lebt, wenn da niemand ist, der das anstößt, da leben wir alle in einem, nicht alle, aber die meisten leben in einem Umkreis von 300, 400 Metern und man sieht sich nur zu den Aufgaben, die man hat, zu den Arbeitsbereichen, am Sternpunkt, in der Kindertafel, da sieht man sich. Wir leben miteinander, wir haben es so nah zueinander, aber wir begegnen einander eigentlich nur da, wo wir Aufgaben haben. Es geht so schnell verloren, dass man miteinander unterwegs ist, dass man einander trägt im Alltag, dass man füreinander da ist, dass man im Gespräch ist, dass man Essen miteinander hat, dass man Gemeinschaft miteinander hat, die ungezwungen ist, die nicht immer nur an Aufgaben reduziert ist. Es geht so schnell verloren. Wir müssen es wollen und wir müssen es angehen. Nur darüber reden hilft uns nicht weiter. Wir müssen es praktisch werden lassen. Und da werden, glaube ich, Menschen in unserem Umfeld dann aufblühen. Und ein letzter Gedanke. Gemeinde ist in der Mission Gottes, in der Suche Gottes nach dem Menschen, in seiner Liebe, ist Gemeinde nicht das Ziel, sondern Gemeinde ist ein Werkzeug in dieser Suche. Gemeinde ist nicht das Ziel, sondern sie ist Werkzeug. Ich glaube, das ist wichtig. Zum einen ist das wichtig, dass wir verstehen, wie in der Schöpfungsgeschichte Gott den Menschen geschaffen hat und ihnen Aufgaben gegeben hat. So hat Gott diese Gemeinde ins Leben gerufen und nimmt uns mit hinein in die Suche Gottes. Wir dürfen Teil der Suche Gottes sein. Er gibt uns den Auftrag, mitzuarbeiten, mitzugehen, mitzugestalten und Teil der Suche Gottes zu sein. Also sind wir nicht das Ziel, sondern wir sind ein Werkzeug auf diesem Weg. Das bedeutet, dass wenn ich gefunden worden bin, der Auftrag Gottes nicht endet, sondern er geht weiter, weil ich nicht das Ziel bin. Ja, wenn ich das Ziel geworden wäre, wäre die Suche Gottes vorbei. Er hat mich gefunden, können wir den Laden zumachen, alles ist gut, lasst uns alles einstellen und lasst uns feiern, Alex ist gefunden worden. Ich bin aber nicht das Ziel. Ihr seid nicht das Ziel. Ja, mit euch endet es nicht, es geht weiter, Gottes Suche geht noch weiter, da sind noch Menschen, die nicht gefunden worden sind. Gottes Suche geht weiter und wir dürfen Teil dieser Suche sein. Das bedeutet aber auch, wenn wir nicht das Ziel sind, wir eine etwas unbequeme Frage uns vielleicht gefallen lassen müssen, nämlich, wie viel Zeit, Geld und Kraft stecken wir in den Erhalt der Institution Kirche und Gemeinde, in die Verwaltung und in die Zufriedenheit der Geretteten oder wie Paulus sagen würde, der Heiligen. Und wie viel Zeit, Geld und Kraft geben wir dem, dass die Liebe Gottes ihren Weg zu den Menschen findet? Wir verhalten uns manchmal so, als wären wir das Ziel und wir fangen nur noch an zu verwalten. Und wir kümmern uns nur noch um die, die gerettet worden sind. Aber wir sind nicht das Ziel. Mit uns geht es weiter. Gott adelt uns mit der Mitarbeit, dass wir mitmachen dürfen, dass wir uns auf die Suche geben können nach den Menschen. Wir sind nicht das Ziel. Wenn wir aber anfangen, nur noch zu verwalten, immer nur noch auf die zu hören, die meckern, weil das Mikrofon zu leise war, die Predigt zu lang, die Musik nur vom Band, Die Technik hat nur genickt, aber nicht die Hand gegeben oder irgendetwas. Irgendetwas findet irgendwer ja immer. Wenn wir dem so viel Raum geben, geht die Kraft und alles verloren für das, wofür wir da sind. Wir sind das Werkzeug für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das heißt, wir müssen zurücktreten und erkennen, wir sind nicht, um uns dreht sich nicht das Reich Gottes. Gemeinde dreht sich nicht um uns. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist die Gemeinde Gottes, die er nutzt, um Menschen zu erreichen, die ihn noch nicht kennen. Nehmt diese Gedanken doch vielleicht mit nach Hause und vielleicht landen sie sogar bei euch am Mittagstisch und ihr diskutiert darüber, ob es stimmt oder nicht stimmt. Das ist erstmal eine wirklich gute Diskussion. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, was ich hier sage. Und dann darüber diskutieren, gelingt es uns? Vielleicht fangt ihr in der Familie an oder in der Ehe an. Gelingt es uns? Sind wir eine Ehe, sind wir eine Familie, in der Menschen aufblühen? Blühen unsere Kinder vielleicht auf? Schaffen wir eine Atmosphäre, wo unsere Kinder sich entfalten können? Schaffen wir als Familien, als Freunde eine Atmosphäre, wo andere aufblühen können? Sind wir liebevoll miteinander? Halten wir den anderen hoch? Und dann die zweite Frage, kann es sein, dass wir viel zu viel verwalten, uns viel zu wenig uns auf die Suche nach den Menschen machen, die Jesus noch nicht kennen? Sind wir vielleicht diejenigen, die meckern? Lasst uns bei uns anfangen. Wo sind wir am Nölen? Wo sind wir am Meckern, weil alles nicht so läuft? Wo können wir uns verändern? Liebevoller werden, aufblühender werden, andere zu fördern, sodass Menschen gerne hier sind, dass sich Menschen eine Atmosphäre finden, wo sie sich finden lassen wollen, weil der Geist wirkt, weil Jesus wirkt, weil Gott immer noch auf der Suche ist. Vielleicht fangen wir ganz anders an. Vielleicht fangt ihr das Gespräch damit an, dass ihr Danke sagt. Danke dafür, dass ihr gefunden worden seid. Dass ihr euch diese Gedanken machen könnt. Und dann die zwei Fragen. Nehmt sie mit und diskutiert sie miteinander. In der Familie, vielleicht in den Hauskreisen. Mit dem Ziel, wie können wir als Gemeinde sein, das Heiligenhaus Jesus erkennt. Dass Menschen in unserem Umfeld ihn finden. Dass es Menschen besser geht. Dass Gerechtigkeit geschieht und dass Jesu Werte, Jesu Liebe hochgehalten wird in unserer Stadt. Amen. Wir singen das Lied 10.000 Gründe davon.